beide Wege. Und abermals sage ich, freuet euch, der Herr ist nahe. Das ist der wunderschöne Wochenspruch über unserer kommenden Festwoche, mit dem ich Sie ganz herzlich begrüßen möchte. Wir singen ja jetzt gerade vor allem im Herzen, aber auch das kann man. Und ich lade Sie ein, dass Sie die Nummer 5 in unserem Liederbuch aufschlagen, O Heiland, reiß die Himmel auf, und mitlesen, mitbeten die Strophen 1, 4 und 5. Nummer 5, Strophe 1, 4 und 5. Advent, die Zeit der Erwartung, der Hoffnung, der Sehnsucht, das kommt ja in diesem Lied ganz stark auch zum Ausdruck. Und mir ist wieder ein Gedicht begegnet von Arno Pötzsch, das hat er überschrieben, getroster Advent. Und ich glaube, wir brauchen getrosten Advent in diesem Jahr vielleicht ganz besonders. Geh auf mein Herz mit Freuden. Von ferne grüßt der Tag. Die Nacht ist im Verscheiden, die lastend auf uns lag. Die dunkelste der Stunden ist die vor Mitternacht. Die ist nun überwunden, der Tag wird wiederbracht. Der Tag wird wiederkommen, doch nicht der alte nur. Mein Herz hat wahrgenommen, eins neuen Lichtes Spur. Ein Stern ist aufgegangen, den ich noch nie gesehen. Ein Glanz hat angefangen, wie tausend Sonnen schön. Wohl stehen wir noch im Dunkeln. Die Welt wird anders nicht. Doch tröst mit seinem Funkeln uns nun das neue Licht. Weil Jesus Christ geboren, ist Mitternacht vorbei. Wir lauschen unverloren dem ersten Hahnenschrei. Unverloren, nicht verloren, sondern gerettet. Ich möchte gern beten. Herr Jesus, danke, dass du uns dieses Getrostsein gerade auch in diesem Jahr ins Herz hineinschenken kannst, dass dein Stern aufgegangen ist, dass die Nacht im Vergehen ist, dass du ein Heiland bist, der damals in unsere Welt kam, und der wiederkommen wird. Danke, Herr, dass wir vor dir sein dürfen, so wie wir auch heute Morgen sind, dass wir dir nichts vormachen müssen. Danke, dass wir unsere Herzen auch jetzt in der Stille vor dir ausschütten dürfen. Wir danken dir, dass du hier bist und wir bitten dich jetzt auch um deinen Segen für dein Wort an unseren Herzen. Amen. Amen. Ein anderes wunderbares Adventslied, die Nummer 7. Nun jauchzet all ihr Frommen zu dieser Gnadenzeit, weil unser Heil ist kommen. Und auch da spielt uns Schwester Doris 3 Strophen und ich schlage die Strophen 1 und die letzten beiden vor. So mit Singen im Herzen und mit Beten. Eine böse Zeit, hieß es in dieser Strophe, gedichtet nach dem 30-jährigen Krieg. Ich glaube, man kann über unsere Tage ein Stück weit oder auch für viele Menschen drüber schreiben, Einsamkeit. Und das ist vielleicht auch eines der erschreckendsten, eine erschreckende Vorstellung zu denken. Und jetzt Weihnachten und Einsamkeit. Wie sehr sehnen wir uns doch nicht einsam zu sein, nicht in einer leeren, stillen Wohnung ganz alleine sein zu müssen. Wie sehr sehnen wir uns, wenn schwierige Fragen und unlösbare Probleme da sind, nach einem Mitbewohner, mit dem wir das besprechen können. Wie sehr sehnen wir uns, wenn wir einfach nicht mehr weiter wissen, nach einem, der uns zur Seite steht, nach einem Mitbewohner, der uns nicht alleine lässt. Wie sehr sehnen wir uns, wenn die Lasten von Alltag oder Älterwerden auf uns liegen, wenn da ein Mitbewohner ist, der uns tragen hilft. Ich habe keinen Menschen, so klagt ja mal ein Mann der Bibel. Und wie viele mag das betreffen. Und da hinein möchte ich heute Morgen mit Ihnen eine Zusage unseres Gottes anschauen, eine adventliche Zusage. Unser Gott sagt, siehe, ich komme und will bei dir wohnen. Siehe, ich komme und will bei dir wohnen. Ich lese Ihnen dazu den Kontext. Das ist ein Satz, den Gott dem Propheten Sacharja geoffenbart hat. Sacharja am Ende der babylonischen Gefangenschaft, als die Israeliten wieder zurückgekehrt waren ins Land. Und nun sagt Gott durch den Propheten Sacharja Folgendes zu seinem Volk Israel. Das steht in Sacharja 2 von Vers 10 bis 17. Auf, flieht aus dem Land des Nordens, also Babel, spricht der Herr, denn ich habe euch in die vier Winde unter dem Himmel zerstreut, spricht der Herr. Auf, Zion, die du wohnst bei der Tochter Babel, entrinne. Denn so spricht der Herr Zebaoth, der mich gesandt hat, über die Völker, die euch beraubt haben. Wer euch antastet, der tastet meinen Augapfel an. Denn siehe, ich will meine Hand über sie schwingen, dass sie eine Beute derer werden sollen, die ihnen haben dienen müssen. Und ihr sollt erkennen, dass mich der Herr Zebaoth gesandt hat. Freue dich und sei fröhlich, du Tochter Zion, denn siehe, ich komme und will bei dir wohnen, spricht der Herr. Und es sollen zu der Zeit viele Völker sich zum Herrn wenden und sollen mein Volk sein, und ich will bei dir wohnen. Und du sollst erkennen, dass mich der Herr Zebaoth zu dir gesandt hat. Und der Herr wird Juda in Besitz nehmen als sein Erbteil in dem heiligen Lande und wird Jerusalem wieder erwählen. Alles Fleisch sei stille vor dem Herrn, denn er hat sich aufgemacht von seiner heiligen Stätte. Er ist schon auf der Bahn, haben wir gerade in dem Lied gelesen. Sacharja, ein Prophet in schwieriger Zeit. Das ist unser erster Gedanke. Sacharja, sein Name bedeutet, Jahwe gedenkt. Jahwe denkt an mich. Am Ende der babylonischen Gefangenschaft, zeitgleich mit dem Propheten Haggai, wir schreiben so etwa das Jahr 530 vor Christus, das Exil vorbei. Kyros, der Perserkönig, hat den Juden erlaubt, zurückzukehren. Sie dürfen wieder heim nach Jerusalem. Gott knüpft an der Heilsgeschichte wieder an. Gott macht weiter. Freilich, es gehen nur einige. Vielen gilt noch dieser Aufruf, auf, verlasse Babel, geh nach Zion. Und die, die nach Zion gegangen sind, die nach Jerusalem gekommen sind, die erwarten ganz schwierige Verhältnisse. Eine zerstörte Stadt, Feinde ringsherum, Juden, die sich mit den Feinden verbündet und sich assimiliert, angepasst hatten. Dazu kommt wirtschaftliche Not. Und auch dieses Uneinigkeit in der Gemeinde zwischen den Frommen. Gottes Gebote werden immer noch nicht geachtet. Und in all dem die Gefahr, müde zu werden, zu resignieren, aufzugeben. Ein Prophet in einer schwierigen Zeit. Als ich so drüber nachdachte, kam mir schon, manches aus dem, was damals so schwierig war, ist heute wieder schwierig. Also über den Abfall von Gott muss man eigentlich gar nicht so sehr viel sprechen. in unserem Land. Wobei jetzt in der allerneuesten IDEA kam ein Artikel, dass gerade in der Corona-Zeit die Esoterik boomt. Also man kann sich da zu 11 Wochenenden zum Beispiel anmelden, zu dem kleinen Preis von 2600 Euro, damit man mit Elfen und mit Zwergen in Kontakt treten kann. Also ganz aktuell. Aber nicht nur dieser Abfall von Gott, die wirtschaftliche Not. Wie viel Existenzbedrohung, ganz aktuell, Dezember 2020, für wie viele Menschen in unserem Land. Und auch dieses, die Uneinigkeit in der Gesellschaft, die Spaltung geradezu. Also Sie brauchen ja ehrlich gesagt nur dieses Wörtchen Corona in den Raum zu werfen und dann wird der eine das sagen und der andere das und hinterher geht's so. Weil nämlich jeder Recht hat. Aber das wäre ja noch gar nicht das Allerschlimmste, sondern in der Familie geht's gerade so, sobald es um Corona geht. Und noch schlimmer, in der Jesusgemeinde ist man drauf und dran, sich an diesem Thema zu spalten. Und da lese ich nochmal ein paar Sätze aus einer IDEA, da schreibt jemand, Christen sollten Corona nicht zum Hauptthema machen und schon gar nicht daran die Wertschätzung ihres Gegenübers festmachen. Ganz eindeutig handelt es sich bei Corona um kein geistlich entscheidendes Thema. Auch Christen mit sehr unterschiedlichen Corona-Einschätzungen sind durch anderes mehr miteinander verbunden als durch Meinungsverschiedenheiten getrennt. Eine schwierige Zeit, damals und heute. Und eine Zeit, in der man in der Gefahr ist, müde zu werden und zu resignieren. Also im März, da dachte man ja noch, das wird überschaubar. Bis Herbst ist alles wieder gut. Und im Sommer dachte man noch, mindestens bis Weihnachten geht es uns gut. Eine schwierige Zeit und da hinein schickt Gott seinen Propheten Zacharia und er spricht durch diesen Propheten und da hinein schickt Gott uns sein Wort. Es geht nicht um menschliche Ideen und Vorstellungen, es geht um Gottes Wort. Und dieser Zacharia ruft die Menschen auf, er ruft sie aus der Verzagtheit heraus zum Glauben. Er ruft sie aus der Diesseitsorientierung und aus dem Materialismus heraus, auf Gott zu schauen. Er ruft sie heraus, nicht die dunkle Gegenwart anzuschauen, sondern die helle Zukunft. Da hinein schickt Gott diesen Propheten Zacharia. Und mir ist das nochmal so aufgefallen. Zacharia hat im Grunde zwei Schwerpunkte. Er spricht für den kleinen Alltag, für das Heute, aber er hat auch die ganz große Zukunftsperspektive. Er sagt zum einen, ja, heute ist ein Tag des geringen Anfangs, ein kleiner, unbedeutender Alltag. So ein Alltag, dass man denkt, lohnt sich das überhaupt, diesen Alltag zu leben? Vielleicht kennen Sie das auch, dass Sie sich in den letzten Tagen manchmal gefragt haben, was mache ich hier eigentlich, wenn man alles nicht mehr machen könnte, wenn man so eingeschränkt ist, so ein unbedeutender kleiner Tag. Der Tag der geringen Anfänge, verachtet diese kleinen Tage nicht, sagt Zacharia. Und er sagt, es gibt eine Zukunft. Gott offenbart dem Zacharia das Geheimnis des kommenden Erlösers, des Retters. Er sagt seinem Zacharia, siehe, dein König kommt zu dir. Das, was ihr hier gerade erlebt in Jerusalem, in dieser zerstörten Stadt, das ist nicht das Einzige. Das, was gerade so schwierig ist, an diesem kleinen Tag, das ist nicht das Letzte. Ihr habt eine Zukunft, ihr habt eine Hoffnung. Gott lässt sich seinen Heilsplan nicht durcheinander bringen. Und mit diesem Blick auf die Zukunft, mit diesem Blick auf den allmächtigen Gott, kann man Mut gewinnen für den kleinen Tag heute. Und mit diesem Blick, dass dieses Corona-Ding nicht das Letzte ist, dürfen wir Mut gewinnen für den Tag heute mittendrin. Und wissen, unser Gott geht weiter, er hört nicht einfach auf. Ein Prophet in schwieriger Zeit, mit einer großen Perspektive. Und das ist mein zweiter Gedanke heute Morgen, die große Perspektive. Gottes Liebe hält durch. Das ist die große Perspektive. Gottes Liebe zu seinem Volk hält durch. In unserem Text, da geht es ja um diese beiden Gruppen. Da geht es um Babel einerseits und da geht es um Israel andererseits. Im Blick auf Babel, im Blick auf die Feinde, sagt Gott, ihr, die ich bisher als Gerichtswerkzeug gebraucht habe, ihr werdet selber dem Gericht verfallen. Das ist ja das Unglaubliche. Gott muss seine Hand nur einmal umdrehen und dann werden die, die ganz groß waren und Herren und mächtig waren, plötzlich zu Knechten. Und auf der anderen Seite werden die, die gedemütigt waren, freie, erlöste Menschen. Gott lässt sein Israel nicht los. Flieht weg aus Babel. Flieht nach Jerusalem. Eigentlich ist das ziemlich unlogisch, dass ihr aus dieser festen Stadt, wo man es gut hatte, wo man sich eingerichtet hatte, nach Jerusalem gehen soll, in die zerstörte Stadt. Aber es ist der Ort, wo Gott wohnt. Gottes Liebe hält durch. Gottes Liebe zu diesem geschundenen, gefangenen, geschlagenen Volk hält durch. Wer euch antastet, der tastet meinen Augapfel an. Und wir wissen das ja, gell? Der Augapfel, ich bin jetzt nicht anatomisch sehr gut, die Krankenschwestern hier können es besser, aber wir wissen alle, der Augapfel ist geschützt von diesen Knochen drumherum, in einer Höhle geborgen. Wer euch antastet, der tastet das an, was bei mir geborgen ist. Das dürfen wir ganz persönlich auch hören. Israel, du bleibst mein Eigentum. In unserem 15. Vers haben wir gelesen, im 16. Der Herr wird Juda in Besitz nehmen als sein Erbteil und wird Jerusalem wieder erwählen. Gott lässt sich sein Volk nicht aus der Hand nehmen. Gott lässt sich sein Eigentum nicht rauben. Und wenn ich zu Jesus gehöre, lässt Gott sich sein Eigentum nicht rauben. Bis ans Ende, bis ans Ziel, bis ich bei ihm bin. Gott nimmt sein Erbteil wieder in Besitz, obwohl das eine Stadt ist in Schutt und Asche. Keine große, wunderbare Weltstadt. Er bleibt diesem Jerusalem treu, er bleibt Israel treu. Und das ist ja so einer der faszinierenden Gedanken, der sich auch durch die ganze Bibel zieht, bis ins Neue Testament hinein, bis nach Römer 11, wo klar wird, Gott bleibt Israel treu bis ans Ende der Zeiten. Und das ist doch so hocherstaunlich. Die anderen Reiche, die Weltreiche, Assyrer, Babylonier, Perser, Römer, alle sind sie untergegangen, keiner ist mehr da. Und Israel gibt es noch. Nicht sehr geliebt, ziemlich klein, aber sie sind da. Und so treu, wie Gott diesem Volk bleibt, das er erwählt hat, so treu bleibt er uns, seinen Erwählten. Das tröstet uns. Gott lässt uns nicht fallen. Er lässt sein Eigentum nicht los. Das ist die große Perspektive. Gottes Liebe hält durch. Er lässt sich sein Eigentum nicht streitig machen. Und jetzt kommt das Dritte. Wir haben gesagt, ein Prophet redet in einer schwierigen Zeit. Er öffnet eine große Perspektive, dass Gottes Liebe durchhält. Und jetzt kommt mitten da hinein diese Adventsbotschaft. Drittens, die Adventsbotschaft. Siehe, ich komme. Ich komme zu dir. So sagt Gott zu diesem geschundenen Volk, zu diesen zerschlagenen Menschen, die da in Jerusalem versuchen, eine Stadt wieder aufzubauen, die verbrannt ist und kaputt. Siehe, ich komme in den Winkel der Weltgeschichte, nicht auf irgendeine Weltstadt, sondern irgendwo so da ganz am Rand, an einen unbeachteten, ja, an einen verachteten Ort. Siehe, ich komme. Siehe, dein König kommt zu dir. Das darf ich ganz persönlich hören, heute Morgen. Jesus kommt zu mir. Und dieser Herr, der damals kam und der jetzt zu mir kommt, der wird wiederkommen. Das ist ja das, was bei Sacharja auch zum Ausdruck kommt, wenn er sagt, es sollen zu der Zeit viele Völker sich zum Herrn wenden. Noch sind wir nicht an der Ecke. Das ist dann in der letzten Zeit. Das ist die Verheißung für die große Zukunft. Aber siehe, ich komme. Und ich will bei dir wohnen. Und über dieses Wohnen möchte ich gern mit Ihnen noch ein bisschen nachdenken. Das ist nämlich auch so eine rote Linie durchs ganze Alte Testament hindurch und dann bis in die Offenbarung hinein. Ich komme, ich wohne bei dir. Also wenn Gott kommt, dann kommt er nicht nur, um eine Stippvisite zu machen, um gerade mal kurz noch ein Weihnachtsgeschenk abzugeben und dann wieder zu verschwinden, um gerade mal 10 Minuten sich mit uns zu unterhalten und uns dann mit unserem Elend wieder allein zu lassen, um gerade mal eine halbe Stunde beim Kaffee dabei zu sein und uns dann mit unseren Fragen wieder zu verlassen. Siehe, ich komme, ich wohne bei dir. Fangen wir auf den ersten Seiten der Bibel an, wie das war. Gott wohnte bei den Menschen. Das war Paradies. Genau das ist Paradies, wo Gott bei den Menschen wohnt. Und wir wissen, durch den Sündenfall wurde das zerstört. Und von da an hieß es, Gott wohnt im Himmel, in einem Licht, wo keiner hinkommen kann. Aber dabei blieb es nicht. Gott hat sich dann einen Ort gewählt und sagte, da soll mein Name wohnen. Das war in Jerusalem, in diesem Tempel, den Salomo bauen durfte. Und Salomo betet ja und sagt, Herr, ich weiß, ich sage es jetzt ganz mit meinen Worten, ich weiß, in einem Haus mit Händen gemacht kannst du nicht wohnen, das geht gar nicht, aber du hast trotzdem gesagt, hier will ich wohnen. Was für eine Barmherzigkeit Gottes zu sagen, ich wohne da. In diesem Tempelchen. Da dürfte er mir begegnen. Und dann sagt Gott schon im Alten Testament noch eine ganz erstaunliche Sache. Das liest man in Jesaja 57, Vers 15. So spricht der Hohe und Erhabene, der ewig wohnt. Klar. Das wissen wir, er wohnt ewig. Das ist uns einleuchtend, er ist Gott, er wohnt ewig. Ich wohne in der Höhe und im Heiligtum. So weit, so gut. Und jetzt kommt das ganz Erstaunliche, dass Gott fortfährt und sagt, und ich wohne bei denen, die zerschlagenen und demütigen Geistes sind. Und wörtlich übersetzen kann man auch sagen, bei den Mutlosen. Sind wir mutlos? Bei den Niedrigen, bei den Gedemütigten. Gott wohnt bei denen, die kaputt und zerschlagen sind. Das sagt er schon im Alten Testament. Und jetzt geht es ja noch weiter. Ich finde diese roten Linien durch die Bibel einfach faszinierend. Im Neuen Testament, da lesen wir, in Christus wohnte die ganze Fülle Gottes leibhaftig. In Jesus wohnte Gott selber auf dieser Erde. Und das kennen wir ja schon aus diesem Weihnachtswort. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und vielleicht wissen Sie, an der Stelle steht eigentlich dieses Wort zeltete. Also nicht ein Palast, sondern ein Zelt. Jesus kam nicht als Halbgott. Jesus kam auch nicht als Kaiser. Er kam als Wanderprediger, der zu Fuß durch dieses Land ging. Als einer, der sagt, der Menschensohn hat nicht, wo er sein Haupt hinlegen kann. Er zeltet. Ärmlich, schwach. Und da wohnt Gott in diesem menschlich schwachen Zelt. Und dann hängt dieser Herr am Kreuz als der Gekreuzigte. Und Gott wohnt, zeltet in diesem schwachen Menschen. Was für ein Wunder. Und immer ist es noch nicht zu Ende. Wir könnten zwar sagen, ja, das ist wunderbar, das ist ganz groß, aber was bringt das denn mir? Und für uns Menschen gilt, dass jeder sagen darf, Herr, komm in mir wohnen. Lass mein Geist auf Erden dir ein Heiligtum noch werden. Herr, komm in mir wohnen. Lass deinen Heiligen Geist in mein Leben hineinkommen. Das ist, wenn ein Mensch umkehrt zu Gott, wenn er sich bekehrt und sein Leben für Gott öffnet, dann darf er sagen, bitte wohne du bei mir. So ein Mensch ist nie mehr allein. In dem wohnt Jesus. Manche haben ja unser Leben verglichen mit einem Haus. Und in dem Haus gibt es verschiedene Zimmer. Und da ist die Frage, wo lasse ich denn Jesus dann überall rein? Also wir lassen Jesus sicher gerne in unser Wohnzimmer. Ich vermute, in Ihrem Wohnzimmer, da ist es ordentlich, da ist Staub gewischt, da ist es gemütlich, da kann man Besuch empfangen. Also an so eine Stelle unseres Lebens lassen wir Jesus ja gerne rein, wo alles in Ordnung ist, wo alles läuft. Dann gibt es in unseren Wohnungen auch eine Küche und vielleicht auch ein Arbeitszimmer. Und Jesus möchte gerne bei mir wohnen in meiner Arbeit, bei dem, was ich tue. Ganz praktisch, ganz alltäglich. Und dann gibt es da ein Schlafzimmer, wo ich manchmal bei Nacht wildeste Träume habe und vielleicht schreckliche Angst. Und Jesus will da dabei sein. Und dann gibt es da einen Hobbyraum und ein Fernsehzimmer. Und Jesus möchte gerne auch da dabei sein. Und dann kann es sein, und wahrscheinlich gibt es das auch in jeder Wohnung irgendwo, dass es entweder einen Dachboden oder einen Keller gibt. Und manchmal hat man so seine Leiche im Keller. Also irgend sowas, was man am liebsten selber nicht wahrhaben will und ganz gewiss kein anderer wissen soll. Und Jesus sagt, da auch mit rein. Ich helfe dir. Ich helfe dir aufräumen. Jemand hat es mal in einer Kurzgeschichte so erzählt. Ein Mann erfuhr, dass Gott zu ihm kommen wollte. Zu mir, schrie er, in mein Haus. Er rannte durch alle Zimmer, er lief die Stiegen auf und ab, er kletterte zum Dachboden hinauf, er stieg in den Keller hinunter, er sah sein Haus mit anderen Augen. Unmöglich, schrie er, in diesem Dreckstall kann man keinen Besuch empfangen, alles schmutzig, alles voller Gerümpel, kein Platz zum Ausruhen, keine Luft zum Atmen. Er riss Fenster und Türen auf. Brüder, Freunde, rief er, helft mir aufräumen, irgendeiner, aber schnell. Er begann sein Haus zu kehren. Durch dicke Staubwolken sah er, dass ihm einer zu Hilfe gekommen war. Sie schleppten das Gerümpel vors Haus, schlugen es klein und verbrannten es. Sie schrubbten Stiegen und Böden. Sie brauchten viele Kübel Wasser, um die Fenster zu putzen. Und immer noch klebte der Dreck an allen Ecken und Enden. Das schaffen wir nie, schnaufte der Mann. Das schaffen wir, sagte der andere. Sie plagten sich den ganzen Tag. Als es Abend geworden war, gingen sie in die Küche und deckten den Tisch. So, sagte der Mann, jetzt kann er kommen, mein Besuch. Jetzt kann Gott kommen, wo er nur bleibt. Aber ich bin ja da, sagte der andere und setzte sich an den Tisch. Komm und iss mit mir. Muss mein Haus nicht selber putzen. Mein Lebenshaus. Ich komme und will bei dir wohnen. Und jetzt möchte ich Sie bitten, dass Sie im Geist sich Ihre Wohnung vorstellen. Und sich da vorstellen, in jedem Raum Ihrer Wohnung. Da sagt Jesus, ich komme, ich wohne mit dir da. Ich lasse dich da nicht alleine. Ich wohne mit dir in deiner einsamen Wohnung. So hatten wir ja angefangen. Ich wohne mit dir und bespreche deine Fragen mit dir. Ich wohne mit dir und kläre deine Probleme mit dir. Ich wohne bei dir. Selbst dann, wenn du an Weihnachten alleine sein musst. Mich hat mal sehr beeindruckt, wie eine von unseren Gästen, eine alte Dame, zu mir sagte, und an Heiligabend, da bin ich ganz allein. Das kannte die schon vorher. Und dann mache ich das so, dann sage ich, mit dir selber, mein Befreier, will ich halten Weihnachtsfeier. Jesus wohnt bei uns. Ich komme und ich wohne bei dir und er wird nicht mehr ausziehen und er wird uns nicht verlassen. Denn das gilt nun bis in die Ewigkeit hinein. Und mit dem Gedanken schließen wir ab. Wir haben im Paradies begonnen, uns klar gemacht, wie Gott einen Ort sich auf dieser Welt sucht, im Heiland auf diese Welt kam, in seinen Kindern wohnt und am Ende der Zeiten, da heißt es, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen. Das ist das Ziel, auf das wir zugehen. Eine ewige Heimat, zu Hause. Und ich muss da nie mehr raus und ich bin da nie mehr allein. Er ist schon auf der Bahn. Er hat sich schon aufgemacht. Er hat seinen Thron schon verlassen. Er wird kommen, auch wenn wir noch nicht wissen, wann. Aber vielleicht kommt er auch schon bald. Siehe, ich komme und will bei dir wohnen. Deshalb freue dich und sei fröhlich. Amen. Ich möchte gern beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass dein Wort gerade auch in den schwierigen Zeiten, der eine starke Trost ist. Dein wahres Wort, das sich nicht ändert und das du erfüllen wirst, so wie du es auch schon erfüllt hast. Hab von Herzen Dank, dass wir das für uns ganz persönlich nehmen dürfen. Du kommst und wohnst bei uns. Und hab Dank, dass wir das auch bitten dürfen für die, die sich vor der Einsamkeit in diesen kommenden Tagen fürchten. Lass doch diese Botschaft ganz viele Menschen erreichen, auch in unserem Land, aber auch in vielen anderen. Und Herr Jesus, wir möchten dich heute auch bitten für die, die krank sind. Wir bitten dich für die heute der letzte Tag ihres Lebens anbricht. Komm du in diese Not hinein. Ruf du Menschen in deine ewige Herrlichkeit. Schenk ihnen doch auch Begleiter, die ihnen dein Wort sagen. Und wir bitten dich auch für die, die in den Krankenhäusern am Anschlag arbeiten und fast nicht mehr können. Bitte erbarm dich doch auch über jeden von ihnen. Wir merken, wie schwach wir sind. Wir wissen auch, dass es menschlich keinen Rat gibt, auch bei unseren Politikern. Aber zu dir kommen wir, zu dem wunderbaren Ratgeber. Danke, dass du in diese Welt, gerade in diese Welt gekommen bist. Danke, dass Weihnachten stattfindet. Und du weißt, was das heißt, Mensch sein. Und so befehlen wir dir auch heute besonders unsere Geschwister an, die bedroht werden, weil sie an dich glauben. Und wir bitten dich auch für die Menschen, die in Kriegsgebieten sind, die Hunger haben. Du großer, allmächtiger Heiland, du vergisst keinen. Dir legen wir diese Welt ins Herz. Und wir danken dir, dass wir das dürfen, ganz getrost. Und du hörst uns auch, wenn wir miteinander beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Sieh, dein König kommt zu dir. Das gibt es ja auch als Lied unter der Nummer 403. Und wir hören zwei Strophen. Die erste und die letzte. Draußen haben wir nochmal die Möglichkeit, die Aktion Bibelstern von der Bibelliga zu unterstützen. Da wird dieses Jahr werden Bibeln und Arbeitsmaterial für Ghana gesammelt. Mit 7 Euro sind Sie dabei, wenn Sie gerne eine Bibel sponsern wollen. Dann kann man sich gerne natürlich für die Gottesdienste 25, 26, 27, 1., 3. Januar anmelden. Und wir haben am Heiligabend ja 2 verschiedene Aktionen geplant und wir sind einfach auch ganz arg dankbar, wenn Sie uns beten helfen. Das Wetter sieht nicht so lustig aus, aber die Aktion findet im Freien statt. Das eine ist so ein Weihnachtsweg, den wir gerne auch unseren Nachbarn hier im Kurgebiet anbieten möchten. So an verschiedenen Stationen vorbei, wo man was über Weihnachten erfährt. Das ist mehr so evangelistisch auch ausgerichtet. Und dann eine kleine halbe Stunde hier im Park in verschiedenen Gruppen. Ja, dass man an Weihnachten nicht ganz alleine sein muss. Genau, wenn sich da noch jemand gern anmelden möchte, dann wäre es gut, Sie tun es heute, damit wir einfach planen können. Also momentan ist alles noch so erlaubt. Ja, dann bitten wir noch um den Segen. Der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen. Ja, dann gibt es draußen noch ein paar Sachen mitzunehmen, wenn Sie gerne wollen.